Ich lese den Predigtext aus Jesaja 52, Vers 13 bis 53, Vers 12. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzen, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht mehr wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Es schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.
Ich bete. Danke, guter Gott, für diese schon so alten Sätze. Sätze, die über die Jahrhunderte, ja inzwischen Jahrtausende hinweg Menschen immer wieder in Erstaunen versetzt haben. Sie haben fragend werden lassen, von wem denn da die Rede ist. Sätze, in denen dann aber immer wieder auch Menschen eben dich entdeckt haben, darin eben schon Hinweise auf dich gehört und gefunden haben, Jesus Christus, auf dich, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und darum bitte ich dich, dass uns das heute auch so geht, dass uns diese deine Worte aufgehen und zu Herzen gehen, ins Herz eindringen und uns so deine Liebe ganz neu aufleuchten lassen. So segne jetzt unser Hören. Du hast uns versprochen zu reden. Und wir wollen hinsehen, Herr. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, da genügt ein Blick, um Bescheid zu wissen. Was für ein schrecklicher Anblick. Nein, in dieses Gesicht schaut man nicht gerne. Aber wie das so ist bei uns Menschen, wir wollen nicht hinsehen, vor allem nicht so genau hinsehen, doch unser Blick wird von diesem entstellten Gesicht magisch angezogen. Wir müssen es immer wieder anschauen und schauen im nächsten Moment mit erneutem Schaudern wieder weg. Das ist bis heute zu beobachten, überall da, wo schwere Unfälle auf Autobahnen oder sonst passieren, zücken die Menschen, die Augenzeugen, ihre Handys und fotografieren das, was man sich eigentlich gar nicht ansehen will. Nein, mit diesem Menschen möchten wir eigentlich nichts zu tun haben. So entstellt, zu entstellt sein Gesicht, das Leiden tief hineingegraben. Der Tod hat es schon deutlich gezeichnet. Aber eben nicht nur sein Gesicht, sondern seinen ganzen Leib. Matthias Grünewald, so wurde er später von einem Enkelschüler genannt, hieß eigentlich Matthias Gotthard mit dem Beinamen Neidhard. Er hat im Isenheimer Altar dem Leiden Christi ein Gesicht, ja, eine Gestalt gegeben, die unter den vielen Kreuzigungsdarstellungen herausragt. Nicht nur das Gesicht ist gezeichnet, sondern auch der gesamte Körper unansehnlich geschunden. So wie es im Text vom Gottesknecht ja auch heißt. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Nein, diesen Gekreuzigten schaut keiner gerne an. Die Figuren um das Kreuz herum, Johannes der Täufer, sicher das bekannteste Detail. Auf der anderen Seite Maria, die Mutter Jesu, mit dem Jünger Johannes und Maria von Magdala. Doch blenden wir diese Randfiguren einmal aus und folgen dabei dem Bildaufbau des Dreiecks, das das Kreuz bildet, dann ergibt sich ein interessantes Bild. Zu sehen bleiben der Finger des Johannes überlang und die ringenden, flehenden, anbetenden Hände der Maria Magdalena. Der Finger des Johannes zeigt auf den Gekreuzigten. Seht hin, sagt er, schaut ihn euch an, den leidenden Gottesknecht. Schaut nicht nur in dieser Mischung aus Entsetzen und Faszination hin und dann schnell wieder weg, bevor ihr erneut hinschaut. Nein, lasst den Blick auf ihm ruhen. Schaut ihn euch genau an. Haltet es einmal aus, sein Leiden anzusehen, euch in es hinein zu versenken. Haltet es aus, diese augenscheinlich verachtenswerte Gestalt genau zu inspizieren, sie von Kopf bis Fuß zu betrachten, so wie ihr das hin und wieder ja auch mit unbekannten Menschen tut. Und es ist keine Frage, das ist kein schöner Anblick. Und der Gedanke liegt nahe, dass dieser da etwas wirklich Schlimmes angestellt haben muss, wenn er so gestraft wird. Ein Schwerstverbrecher, einer, der wirklich zum Abschaum der Menschheit gehört. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert war. Nur so kann es doch sein. Und so dachten auch die Zeitgenossen Jesu über diesen. Selbst seine Jünger hatten sich von ihm abgewandt, ihn im Stich gelassen. Ja, auch sie haben gezweifelt. haben nicht mehr gewusst, was sie von ihm halten sollen. Denn es heißt doch im 5. Buch Mose, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Unsere Wahrnehmung ist heute sicher etwas anders. Wir sehen auf eine solche Gestalt wohl weniger abschätzig, zumindest im ersten Augenblick, und mehr mitleidig. Unfassbar, so denken wir, dass Menschen sich so etwas antun. Selbst den ärgsten Verbrechern wünscht man doch nicht solche barbarischen Qualen, einen solchen barbarischen Tod. Und dann stellen wir im nächsten Atemzug die Frage, wie es sein kann, dass Gott solches zulässt. Ja, mehr noch, dass er solches sogar initiiert. Und dann stellen wir Gott in Frage. An einen solchen Gott wollen wir nicht glauben. Was ist das für ein Gott, der so brutal mit seinem eigenen Sohn umgeht? Nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und dann sehen wir diesen Leidenden nur noch mitleidig an. Und das heißt letztlich aber mit Verachtung, weil er in unseren Augen, auch in unseren Augen heute, gescheitert ist. Ob nun von Gott gestraft oder irrtümlich in dem Denken gestorben, er tue das für Gott und uns Menschen, das macht doch letztlich keinen Unterschied. So denken Menschen heute und vielleicht doch auch gar nicht erst nur heute. Schaut hin, sagt der Finger des Johannes. Wir haben hingeschaut, sagen die Menschen in dem Lied vom Gottesknecht. Wir haben hingeschaut und dann sind uns plötzlich die Augen aufgegangen. Wir haben begonnen zu verstehen, was da passiert ist. Er war tatsächlich ein Knecht Gottes. Er hat nicht seine Schuld getragen, sondern unsere. Er ist ungerecht gestorben, ja. Aber dieses Unrecht hat nicht den Berg der Ungerechtigkeiten noch weiter aufgetürmt, noch erhöht. Vielmehr ist er freiwillig in diesen Tod gegangen, um der Ungerechtigkeit ein Ende zu bereiten. Um die Ungerechtigkeit der Menschen, die Ungerechtigkeit eines jeden einzelnen Menschen auszugleichen, zu beseitigen, zu sühnen. Also für unsere Schuld einzustehen, sie an unserer Stelle zu bezahlen. Das, was wir Menschen uns gegenseitig antun und nicht mehr aus der Welt schaffen können, das hat er aus der Welt geschaffen. Das, was uns von Gott trennt, uns gottlos sein und bleiben lassen, das hat er weggeräumt. Es macht eben schon einen Unterschied, ob er von Gott zu Recht gestraft wurde oder ob er unschuldig im Auftrag Gottes stellvertretend für die Menschen starb. Das ist etwas, das vorher nie gesehen und nie gehört wurde. Einmalig. Unglaublich. Ja, so unglaublich, dass wir Menschen immer wieder viele Gründe dagegen finden, es zu glauben. Weil wir uns sonst schonungslos mit uns selbst beschäftigen müssten. Weil wir uns selbst in diesem Leiden sehen müssten. Weil ich erkennen müsste, dass auch ich nicht ohne Schuld bin, dass auch ich etwas mit mir herumschleppe, das ich nicht bewältigen kann. Und dass dieser Sack voller Fehler und Versagen und Versäumnissen immer schwerer, weil immer voller wird. Er ist um unserer Missetat Willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hinsehen. Und die Hände ringen, anflehen, anbeten. Was Jesus da am Kreuz getan hat, es war nicht sinnlos. Er hat nicht verloren. Er ist nicht umsonst gestorben. Wir ringen immer wieder auch um unser Leben, um unseren Glauben. Wir ringen darum, dass wir nicht umsonst Leben gelebt haben, dass unser Leben nicht ins Leere läuft. Wir ringen um unseren Glauben angesichts des Leidens in dieser Welt. Wir ringen um den Glauben angesichts des Todes, angesichts unseres eigenen Todes und zuvor etliche Male angesichts des Todes geliebter Menschen. Und wir dürfen vor ihm ringen. Und wir dürfen ihn anflehen. Wir können bei ihm Zuflucht finden. Er kennt das Leiden. Er ist da, gerade eben dann da, wenn wir im Leiden stecken. Und er hört unser Flehen. Vor einigen Jahren schrieb mir einmal ein Kollege kurz vor diesen Festtagen, seinen Karfreitags- oder vielmehr Ostergruß: Jesus hat am Kreuz, hat an Ostern gesiegt, nachdem am Karfreitag seine Feinde gesiegt und ihren Triumph gehabt haben. So schrieb er. Also Jesus hat an Ostern gesiegt, nachdem seine Feinde Karfreitag gesiegt haben, ihren Triumph hatten. Ich habe innerlich sofort aufbegehrt. Nein, diese Denkweise war mir zu sehr im Alten verhaftet, in den alten weltlichen Denkmustern. Nein, Jesus hat eben schon hier am Kreuz gesiegt. Gerade da hat er gesiegt, weil er diesen Weg gegangen ist, der zuvor nie gesagt und nie gehört wurde. Gerade hier im Leid und im Tod liegen unser Leben und unser Heil. Verborgen zwar, nur sichtbar für die Augen des Glaubens. Und natürlich deshalb auch nur sichtbar von der Begegnung mit dem Auferstandenen her. Aber eben da am Kreuz hat Jesus das Unfassbare getan und das Unmögliche ermöglicht. Und deshalb gilt es, hinzusehen und zu ringen um den Glauben und anzuflehen in der Not und dann anzubeten. Den anzubeten, der diesen Weg für uns gegangen ist. Für uns und für alle Menschen. Und der darin von Gott bestätigt wurde. Nur scheinbar hat er an Karfreitag verloren. Nur scheinbar haben seine Feinde triumphiert. Aus ihrem Blickwinkel mag das so richtig sein. Aber an Ostern wird offensichtlich, er hat dort nicht verloren. Er hat dort gesiegt. Dem Pharisäer Nikodemus hatte Jesus in ihrem Nachtgespräch gesagt: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Er muss erhöht werden am Kreuz. Deshalb, so hat Jesus seinen Weg angenommen, aus Liebe. Und Gott hat seinen Tod angenommen und hat damit gezeigt, dass der Tod entmachtet ist, dass seine Liebe stärker ist als der Tod. Wer glaubt, wird leben. Und deshalb lohnt es sich, genau hinzusehen auf ihn, der für uns zugute unansehnlich geworden ist. Und zu ihm zu beten, ringend flehend und ihn anzubeten. Denn er hat die Sünde der vielen getragen und für die Übeltäter gebeten. Amen.